Willkommen zur 44. Ausgabe der Speckschau. Mein Name ist Lars und ja, nachdem es in den letzten Episoden etwas historischer war, kommen wir heute zu etwas, ja, nicht unbedingt brandaktuellem, aber doch schon deutlich aktuellerem als zum Beispiel Panik in New York. Als Abschluss des Monster May präsentiere ich euch Life After Beth. Das ist eine Art Zombie-Komödie, Zombie-Romanze, die in den USA gedreht worden ist und in der es um Zack geht. Zack hatte eine Freundin, muss man glaube ich sagen, die ist wandern gegangen, dort dabei von einer Schlange gebissen worden und dann gestorben. Zack befindet sich noch im Trauerprozess, die Beerdigung ist gerade eine Woche her und er versucht Kontakt zu ihren Eltern zu halten, um ein bisschen Halt zu finden, den er in seiner eigenen Familie nicht findet, und mit denen teilt er ja nun mal den Schmerz, dass eben Beth gestorben ist und sie eben diese eine Person verloren haben, die sie alle drei geliebt haben. Jetzt kommt es nur dazu, dass irgendwann Beths Eltern den Kontakt abbrechen, von heute auf morgen. Und Zack versteht das nicht. Er fährt zu deren Haus hin, nachdem sie auf seine Anrufe nicht mehr reagieren, schleicht um das Haus herum, guckt durch Fenster, und dabei sieht er dann eines Tages Beth. Ja, die müsste jetzt natürlich eigentlich tot sein, ist sie aber nicht. Und nachdem ihm die Eltern dann doch aufmachen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, trifft er dann auch auf Beth. Also er halluziniert nicht oder so, sondern er trifft dann auf seine tote Freundin. Und die weiß gar nicht davon, dass sie gestorben ist. Und sie hat das Bedürfnis zu lernen, weil sie scheinbar am nächsten Tag einen wichtigen Test schreibt. Und zwar an jedem Tag. Und also irgendwas ist mit ihrem Gedächtnis nicht in Ordnung. Wir haben es hier mit einem Fall von semi-intelligenten Zombies zu tun. Die sind keine neue Erfindung. Also bei Warm Bodies gab es das ja schon. Da wurden diese normalen Zombies, die man zum Beispiel auch aus The Walking Dead kennt, die einfach nur durch die Gegend laufen, langsam wieder intelligent, weil Liebe sie beflügelt, und hier ist es eher umgekehrt. Beth ist anfangs noch relativ gut bei Sinnen, aber man merkt dann, dass nach und nach ihr Verstand sie verlässt. Und das ist eigentlich schön, wenn man so einen Prozess sieht, den man zum Beispiel auch jetzt mit so alten Romero-Filmen vergleichen kann. Denn dort gab es eigentlich auch schon früh halb intelligente Zombies. Es gibt ja zum Beispiel bei Zombies im Kaufhaus, darf ich den überhaupt hier nennen? Ich glaube, den darf man in Deutschland gar nicht bewerben. Ich zitiere ja nur daraus. Also in diesem Film gibt es zum Beispiel einen Zombie, der eine Waffe schießt. Und ja, also das ist diese Art von Zombie ist gerade nicht so richtig beliebt, aber es ist jetzt keine neue Erfindung, die jetzt komplett neu für das Genre wäre. Es gibt in Life After Beth auch andere Hinweise, oder das Zombie-Genre wird auf die Schippe genommen. Das ist eben dieser Comedy-Anteil, der da drin steckt. Zack ist zum Beispiel überzeugt davon, als ihm so dämmert, dass er es da mit Zombies zu tun hat, dass die haitianische Haushälterin von Beths Familie irgendwas damit zu tun hat, denn die ist kurz vorher verschwunden. Nachher stellt sich aber raus, nein, dem ist nicht so, und Zack ist quasi rassistisch gewesen in dem Fall, einfach nur, weil er annimmt, dass jemand, nur weil er aus Haiti ist, auch irgendwas mit Zombies zu tun und Voodoo zu tun haben muss. Also das spielt so auf die Anfänge von des Zombie-Genres hin. Am Anfang waren das ja noch von Magie beseelte Tote, die dann ja die Lebenden heimsuchten. Und ja, solche Sachen finden sich eigentlich laufend in diesem Film. Das sind nicht immer die großen Brüller. Und ich denke, wer sich so im Zombie-Genre nicht so richtig gut auskennt, dem werden auch einige Gags einfach entgehen, weil es einfach Anspielungen sind. Das ist so ein bisschen, ja, das was bei Seth MacFarlane eigentlich schon keinen Spaß mehr macht, dass er Humor und Anspielungen auf andere, auf Filme oder so miteinander verwechselt. Also nur weil man irgendwas referenziert, ist das noch nicht automatisch lustig. Bei Life After Beth geht es aber, weil es immer noch im Kontext des Films auch Sinn macht. Ja, im romantischen Teil oder die romantischen Noten dieses Films habe ich sehr stark an so Teenager-Trennungsgeschichten denken müssen, weil ja, bei einer Trennung ist die Person natürlich nicht tot, die ist nicht weg, sondern die gibt's dann noch und vielleicht versteht man sich auch noch sogar noch mit den Eltern der Person, von der man sich getrennt hat und ja, irgendwie ist sie immer noch da und ja, wenn man Pech hat, entsteht so eine Art Zombie-Beziehung zu der Person, von der man sich getrennt hat. Und ja, vielleicht ist das auch kompletter Käse, den ich gerade erzähle, aber ich denke schon, dass man diesen Film als Metapher auf so Teenager-Break-up-Stories lesen könnte. Schauspielerisch ist dieser Film ziemlich gut besetzt. Wir haben Aubrey Plaza als Beth, von der habe ich schon mal was hier vorgestellt, nämlich Safety Not Guaranteed. Und wir kennen die außerdem auch aus Parks and Recreation oder Scott Pilgrim. Zack wird gespielt von Dane DeHaan. Den habe ich eigentlich erst so richtig wahrgenommen in Kill Your Darlings. Da hat er Lucien K. gespielt, also einen Literaten. Und da hat er mich... Also sein Schauspiel da hat zum Beispiel Daniel Radcliffe in dem Fall auch komplett gegen die Wand gespielt und der ist eigentlich ziemlich großartig und den fand ich super besetzt auch an der Stelle. Mit dem kann man eigentlich nie was falsch machen. John C. Reilly spielt den Vater von Beth. Anna Kendrick spielt auch mit, die glaube ich so ja meine wichtigste Entdeckung in Twilight, in den Twilight-Filmen war, die finde ich auch großartig. Und ja, also da kann man echt nichts sagen. Von der Besetzung her ist dieser Film richtig super. Aubrey Plaza darf auch mal jemanden spielen, der nicht die ganze Zeit grumpy und mürrisch ist. Das ist natürlich hinterher, wenn sie dann so langsam zum schlimmeren Zombie wird, wieder so ein bisschen zum Tragen kommt, dass sie auf diese Rollen besetzt ist. Aber auch den Rest spielt sie eigentlich ziemlich gut. Der Film krankt etwas am Pacing, würde ich sagen. Also alle, die schon mal den einen oder anderen Zombie-Film gesehen haben, für den ziehen sich bestimmte Episoden dieses Films, bestimmte Stränge dieses Films ziemlich in die Länge. Also ich fand vor allem so am Anfang, der Grund, warum man sich diesen Film anguckt, ist ja, dass es da um Zombies geht. Einfach dieses, man möchte sich ja nicht da irgendwie Teenies angucken oder so, aber das ist der Pitch, dass es da um Zombies geht. Damit wird der Film beworben und es dauert unheimlich lange, bis die, bis das so richtig zum Tragen kommt im Film. Und das ist etwas nervig, weil ich denke mir, ja, wir wissen das als Zuschauer schon und der Film braucht halt lange, bis die Figuren draufkommen oder bis das eben im Film vernünftig angesprochen wird. Es gibt aber sehr viele lustige Momente und der Film wird generell, glaube ich, nicht so gut eingeschätzt. Er hat nur 5,7 Sterne da bei IMDb. Und das ist mir aber meistens egal, wie in dem Fall hier auch. Ich habe mich dann doch ziemlich unterhalten gefühlt. Ich mochte diesen Film. Ja, vor allem auch wegen der Besetzung und wie gesagt, wenn man sich im Zombie-Genre auskennt und so ein paar Sachen weiß, zum Beispiel, dass die Resistance, die Verteidigungskräfte bei Romero auch immer Jumpsuits getragen haben, dann findet man halt auch so Kleinigkeiten, die man noch zusätzlich lustig finden kann zu den offensichtlichen Witzen. Ja, also das war's mit Life After Beth. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Die Speckschau ist eine Produktion von Lars Engelmann. Weitere Infos zum Podcast, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum Flattern gibt's auf herrvonspeck.de.